Der heutige Gedenktag des Reformationsfestes erinnert uns daran, dass die Missstände in der Kirche gen Himmel schreien und dass immer Erneuerung not tut. Gott klagt durch den Propheten Jeremia: Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Und Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Soll für uns heute ein ganz neuer Aufruf sein, umzukehren zur Quelle. Wir wollen miteinander singen: Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ. Da ist davon gesprochen, dass der Abend angebrochen ist. Das ist nicht der Abend des Tages gemeint, sondern die Dunkelheit, die Finsternis, die sich ausbreitet, weil die Wahrheit zugedeckt wird. Wir wollen alle 7 Verse vom Lied 246 singen. Und durch die Jahrhunderte ist das erschütternd aktuell geblieben. Thank you. siebten Vers, dein Wort ist unseres Herzens Trutz.
Dein Wort ist unseres Herzens Trutz und deiner Kirche wahrer Schutz. Uns, lieber Herr,
lasst uns beten. Du barmherziger Gott und Herr, vor dir wollen wir die Not bekennen, dass wir es sind, die deinen Namen verlästert machen vor der Welt. Und dass so viele Leute nicht zu dir finden, das kommt doch davon her, dass wir so wenig Anziehendes und Gutes von dir weitergeben können, weil die Menschen nur uns sehen und abgestoßen sind. Herr, erbarm du dich über alle Missstände in deiner Gemeinde. Erbarm dich über die Missstände in unserem Christenleben, in aller Lauheit und halbherzigen Nachfolge. Wir wollen das vor dir bekennen und dich um Erneuerung bitten. Du musst uns von Grund auf erneuern, Herr unseres Lebens sein, uns ganz ergreifen, dass wir wirklich dir dienen können. Und lass es doch auch in unserem Kontinent Europa, in unserem Land noch einmal geschehen, dass dein Evangelium läuft und viele Menschen erreicht. Du kannst Erweckung schenken, aufwachen, dass Menschen hinhören auf dein Wort und auf deinen Ruf. Und wir wollen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bedrückt. Danke, dass du neues Leben schenkst. Amen.
Thank you.
Schlagen Sie bitte in Ihren Gesangbüchern die Nummer 836 auf. Es ist das Bekenntnis der Barmach-Erklärung aus diesem Jahrhundert. Im Jahr 1934 waren auch in Stuttgart turbulente Tage. In den Kirchen musste man die Männer um die Kanzeln gruppieren, damit nicht der falsche Prediger von der Kanzel Besitz ergreift. Es war die Zeit der sogenannten deutschen Christen. Die junge Ludwig-Hofacker-Gemeinde, die damals noch gar nicht lang bestand, hat sich mit dem gesamten Kirchengemeinderat einstimmig zur bekennenden Kirche geschlagen. Es ging dann aber turbulent zu. Es musste mal ein Konfirmandenunterricht aufgelöst werden, weil ein Fremder eine Stinkbombe in den Raum geworfen hat. Um was ging es da? Um die Gültigkeit des Wortes Gottes in unserer Zeit. Und wir lesen die These 1 und die These 3. Sie sind alle sehr aktuell. Wir wollen das miteinander lesen. Unten links These 1. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Und jetzt unter Nummer 3 rechts unten: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist. Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte. Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen. Am letzten Mittwoch ist eine Sturmböe auch über unsere Kirche hinweggebraust und hat diese schöne, große, 50-jährige Birke umgeworfen. Wir sind Gott dankbar, dass sie nicht auf die Kirche geworfen wurde, stand sie 1,5 Meter daneben, sondern in die Straße. Leider hat es dort Autos beschädigt, auch von Gemeindegliedern. Aber da wurde es uns deutlich, was das für ein Geschenk ist, wenn wir hier zusammenkommen können. Das sähe jetzt ganz anders aus, wenn die Kirche zerstört wäre. Es ist ein Geschenk, solange uns der Herr den Raum erhält. Herr, wie lieb habe ich die Stätte deines Hauses. Der Chor singt uns dieses Lied.
Thank you.
Und wir singen jetzt miteinander von der Sonne der Gerechtigkeit, Nummer 263. 263 in diesem Lied haben verschiedene Gestalten mitgewirkt. Es geht auf die Hussiten zurück, die böhmischen Brüder, Christian David, der die in der Gegenreformation noch mal heftig bekämpften böhmischen Brüder nach Herrnhut zu Zinzendorf brachte, hat die Strophen 1 bis 6 gestaltet. Dann war Christian Gottlob Barth, der den Calver Verlag und die Missionsaktivitäten in Württemberg gefördert hat. Er hat die Lieder, die Verse von der toten Christenheit, die aus dem Schlaf der Sicherheit gerissen werden muss, geschenkt. Und dann hat Otto Riedmüller, der Leiter des Metzenwerks in Deutschland, in Cannstatt, beerdigt auf dem Uff-Friedhof, das Ganze in eine neue Form gebracht. Wir singen alle 7 Verse. Johannes 5, Seite 115 in Ihren Bibeln. Johannes 5. Danach war ein Fest der Juden. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt, wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Das sind die Verse, Sie sehen das im Kleingedruckten oben, dass da die Meinung war, sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Reformationsfest, das ist ja ein Problem mit den Reformen. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, da habe ich aus Ihrer Mitte eine begabte Steuerberaterin angesprochen und gesagt: Ja, wenn jetzt ja die Steuerreform kommt, dann werdet ihr ja alle arbeitslos. Aber da sagte die bloß ganz cool: Da sind sich alle Fachleute einig, mit jeder Reform wird es nur komplizierter. Mit jeder Reform wird es komplizierter. Schon ein paar, die nicken ganz aus leidvoller Lebenserfahrung. Ich war noch Schüler. Da haben es die Lehrer jedes Mal gesagt, bei jedem Kultministerwechsel: Neue Reformen, neue Schuljahrsbeginne, neue Versetzungsordnungen. Und alles wurde nur komplizierter. Wie ist eigentlich mit der Reform in der Kirche? Noch schlimmer. Beim neuen Gesangbuch stolpert man plötzlich immer, man kann viele Texte auswendig gar nicht mehr mitsingen. Irgendeine kleine Formulierung, es verändert alles. Komplizierter geworden. An Reformen mangelt es ja nicht. Was haben wir in den letzten Jahrzehnten an neuer Theologie gehabt? An neuen Glaubensbekenntnissen? An unendlich vielen Neuerungen? Ich glaube, dieser Abschnitt hier ist ein Musterbeispiel, wie man oft viele Künste sucht und immer weiter von dem Ziel kommt. Wenn Sie einmal in einem alten Kommentar lesen, da waren sich alle Theologen einig und haben gedacht: Der Johannes, der hat doch nichts Historisches geschrieben. Das merkt man ja schon daran, dass er all seine Geschichten nur er schreibt und die stehen in den anderen Evangelien nicht. Und dann ein Schaftor, hi, 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 Schafteich. Das erinnert vielleicht an den guten Hirten, aber wo soll auf dem Hügel Jerusalem ein Teich sein? Vielleicht eine Verwechslung im Siloa-Teich, da findet man den Satz: Der Johannes kennt doch, oder wer das Evangelium verfasst hat, kannte doch die lokalen Gegebenheiten nicht. Das ist doch alles nur ein Fantasieprodukt. Es gibt auch keine außerbiblische Quelle, in dem irgendwo der Schafteich erwähnt ist. Nirgendwo. Es gibt mündliche Traditionen aus dem 4. Jahrhundert. Dann haben 1931 die Archäologen angefangen zu graben. Und dann haben sie da alles freigelegt, bis in 25 Meter Tiefe unter dem Schutt der vielen Zerstörungen Jerusalems. Und plötzlich war all das, was die hochgelehrten Wissenschaftler geschrieben haben, so viel wert wie das, was Klein Erna sagt. Dummes Zeug. Die blöden Deutungen, als ob die fünf Hallen vielleicht nur ein Sinnbild wären für die fünf Bücher Mose. So was stand in einem wissenschaftlichen Kommentar. Und plötzlich hat man alles freigelegt. Fünf Hallen, die ganzen Teiche. Man hat festgestellt, dass das wirklich zur Heilung gesucht wurde. Nach der Zerstörung Jerusalems war dieses Heiligtum dem Äskulap geweiht. Aber was reden wir jetzt davon? Alle Neuerungen, das will ich sagen. Was sind all die Neuerungen, die oft so groß gepriesen werden? Und am Ende steht das alte Wort Gottes. Aktuell, zeitnah, lebendig. Und wenn wir Reformationsfest feiern, dann geht es nicht um Reformen, sondern geht es um die eine Umkehr, dass man etwas vom Kopf auf den Fuß wieder stellt, dass das Fundament wieder freigelegt wird. Und was ist Fundament? Es geht nur um die eine Reform an Haupt und Gliedern, dass das Wort Gottes wieder gilt, unverkürzt und unverfälscht. Und dass Jesus Christus in der Mitte unseres Lebens steht. Um diese Erneuerung geht es, um nichts anderes. Mein erster Punkt heute, Jesus zieht es zu den Verzweifelten. Ich dachte, wie viele sitzen jetzt unter uns völlig verzweifelt? Verzweifelt ist man, wenn man gar keinen Ausweg mehr weiß. Wenn alle Hoffnungen Trug sind, wenn uns niemand mehr eine Lösung geben kann. Wenn man über einem unheimlichen Abgrund hängt und bloß weiß, jeden Augenblick falle ich in unendliche Tiefen. Jesus zieht es zu Verzweifelten. Ein Leben lang werden wir nicht fertig damit, über Jesus nachzudenken. Das ist die Mitte der Verkündigung. Das ist das, was wir zu sagen und der Welt zu verkünden haben. Der Heiland Jesus. Wir können den Leuten bloß sagen, redet nicht viel von Kirche und stoßt euch nicht an uns. Blickt auf ihn. Er sucht die Verzweifelten. Es war ein großer Festtag, vermutlich das Laubhüttenfest, wo viele Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende auf dem Tempelplatz zusammenkamen. 7 Tage lang wurde gefeiert und gesungen. Und dann war der letzte Tag, der herrlichste, der Sabbat. Und Jesus hält es nicht unter diesen feiernden, jubelnden, singenden, betenden Massen, die einmal dort am Ort des Geschehens waren. Interessant, wie Gottes Geschichte so spürbar in dieser Welt gesehen werden kann, zu dem Hintereingang hinaus, diese wenigen Schritte am Schafteich vorbei, zu dem Teich Bethesda. Und dort lagen sie. Das ist verzweifelt. Die einen, die können ja singen drüben, aber die können nimmer singen. Ausgeschlossen, abgeschnitten, hoffnungslos. Ein elendes Bild mit ihren schrecklichen Krankheitsbildern. Das ist ja das Schlimme, dass die Krankheit nicht bloß unsere Kraft zerbricht, sondern auch gleichzeitig den Mut raubt und die Freude nimmt. Niemand kann sie mehr aufrichten, niemand kann ihnen mehr Hoffnung und Mut geben, bloß Jesus. Und Jesus ist dazu gekommen, zu den Verlorenen, zu den Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, die nicht mehr weiter können, die zusammengebrochen sind, die sitzen in der Finsternis und Schatten des Todes. Leute in der totalen Verzweiflung. Und Jesus steigt über diese Leiber, die da liegen. Und das greift Jesus ans Herz. Die Not, die sie bedrückt, die geht Jesus ans Herz. Und wenn sie sagen, die Menschen können nicht mitfühlen oder ich habe niemand wie dieser Mann, der so lange krank gelegen war, Jesus fühlt mit und leidet mit ihnen, mit ihrer Not. Und er versteht sie, bevor sie rufen. Man hat ja diesen Teich Bethesda und diese Hallen, die dort waren, Haus der Barmherzigkeit genannt. Ich sagte vorhin, in der ganzen außerbiblischen Literatur und auch sonst in der Bibel ist das nirgendwo mehr erwähnt von dem Bethesda. Aber in einer Rolle, in der Kupferrolle von Qumran, die 1947 dort beim Toten Meer gefunden wurde, da steht das von Bethesda. Interessant, auch wieder so eine Bestätigung, wie sie plötzlich alles erfüllt und die Wahrheit des Wortes Gottes so exakt und so zuverlässig vor uns tritt. Ein Haus der Barmherzigkeit, warum denn? Viele liebe Leute haben ihr Bestes gegeben. Es gibt ja so viele Menschen, die sich um die Leidenden, um die Verzweifelten kümmern und die ihnen die Last noch ein wenig tragen, helfen wollen, die vielleicht vorbeikommen und Essen bringen oder die Kranken ein wenig betten. Das bedeutet schon sehr viel, wenn man wieder liegen kann und das Leintuch wieder glatt gestrichen ist, wenn man einen erfrischenden Trunk bekommt, wenn jemand da sitzt und die Hand hält und sagt, ich denke an dich und du bist unvergessen und ein wenig erzählt, was daheim in der Familie passiert. Es ist eine Stätte der Barmherzigkeit, wirklich. Und gleichzeitig ist es eine grausame Stätte, wo es Faustrecht regiert. Die Bibel macht uns diese Welt nicht madig, aber sie zeigt uns illusionslos hinter unserem so guten Gesundheitssystem, wo so viele auch von Ihnen mit ganzer Liebe und Hingabe arbeiten, geht es oft auch bloß ums Geld. Nicht bei Ihnen, aber bei anderen. Und da wird gerechnet und gefeilscht. Und dort an diesem Teich der Bethesda, Teich Bethesda, da ging es eigentlich bloß darum, wer ist der Erste, wenn es eine Hoffnung auf Genesung gibt. Und der hat versucht, das zu erhaschen und das zu bekommen. Und die anderen wurden auf die Seite gedrückt. Und die hatten keine Chance. Der Schwächste war der Verlorenste. Der Starke triumphiert, der war vorne dran. Und Jesus sieht das alles. Jesus richtet nicht. Jesus ist nicht der Schiedsrichter, der seine bissigen Kommentare abgibt, sondern Jesus, so heißt es einmal, es jammerte ihn. Und Jesus zieht es zu den Menschen in ihrer großen Not. In einem Psalm Davids heißt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Ja, was ist mit den anderen? Ist da der Herr nicht nahe? Ja, doch, natürlich auch. Aber denen ist er ganz, ganz besonders nahe. Den Zerbrochenen, den Zerschlagenen. Und er sucht sie. Das ist mir so wichtig, wir müssen gar nicht viel reden. Wir können nur diesen kleinen Brückendienst tun. Wir können Verzweifelte nur aufmerksam machen. Jesus hört dich. Sag ihm doch deine Not. Erkenn deine Dinge, die dich bewegen. Und für diesen einen Kranken muss es ja die Hölle gewesen sein. Die besten Jahre seines Lebens bringt er dazu, Jahr um Jahr, und es gibt überhaupt keine Hoffnung, keinen Ausweg. Zurzeit ist ja der Buddhismus in unserem Land wieder sehr beachtet. Wissen Sie, das ist nicht der Höhepunkt, wenn man das Leiden, so macht es der Buddhismus, geduldig erträgt. Erstaunlich. Was der Buddhismus da leistet. Hat der kranke Mann auch gelernt. Zähne zusammenbeißen. Sich ergeben, dreinsenken. Jesus will mehr geben, als nur, dass man sich in den Willen schickt. Jesus geht diesem Mann nach. Deshalb das Nächste, um was es da geht. Wie geht Jesus mit Verzweifelten um? Wie geht Jesus mit Verzweifelten um? Er spricht mit ihnen. Das enttäuscht manche. Wir sind ja ganz arg fixiert, dass wir schnell wieder laufen können wie in Jugendtagen. Wann ist die Last der Krankheit wieder abgeschüttelt? Wir sind alle Menschen von der Erfahrung, vom Fühlen, wir wollen schnell was sehen. Und Jesus redet. Wie Jesus mit diesem Mann spricht, der vielleicht zu den Hoffnungslosesten dort gehört hat. 13.870 Tage lag er schon. Jeden Tag hat er neu dazugezählt. Und jeder Tag war das gleiche Elend und die gleiche Mühsal.
Und Jesus fragt ihn, und dann kommt die Platte. Sie kennen das, wenn man Kranke besucht, wenn die alles noch einmal erzählen, von den Untersuchungen, von den Befunden und von dem einen Arzt, der es nicht gemerkt hat, und der andere, der es gemerkt hat, und was dann kam, und wie die Kasse zuerst nicht zahlen wollte, und dann doch, und dann wieder da ein anderes Krankenhaus, und nochmal gerönt, und was alles kam. Die Platte, er erzählt nochmal, lässt er seine ganze Platte runterlaufen. Und irgendwann unterbricht ihn Jesus. Er will sich nicht unsere Litanei anhören. Sie dürfen es ihm nochmal sagen. Er fragt den Kranken, willst du gesund werden? Das ist eine dumme Frage. Meinen Sie? Aber die Frage ist gar nicht so dumm. Weil wir uns oft in der Krankheit gefallen. Wir haben uns dran gewöhnt. Das ist ganz interessant. Man erweckt Aufmerksamkeit. Jesus fragt, willst du gesund werden? Dieser Kranke hing ja an einem ganz komischen Aberglauben. Oder was war das, wenn das Wasser sich bewegt? Der erste Kranke, der hineinsteigt, wird gesund. Für mich ist es ein Aberglaube gewesen. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Es gibt ja so komische Vorstellungen. Von dem spricht er, ich habe niemanden, der mich trägt. Ich bräuchte jemanden, der mich ins Wasser trägt. Jesus hat nicht die Vorstellungen, die wir haben von unserer Heilung. Es ist manchmal unbequem, dass Jesus von uns verlangt, dass wir umdenken. Hör doch mal her, was er will, nicht was du willst. Wir haben so fixe Vorstellungen, wie Gott helfen muss. Sag, willst du gesund werden? Wenn Sie darauf achten, Jesus hat ihn ja nicht geheilt. Da erwartet man, dass er die Hände auf ihn legt, dass er ihn berührt. Dass er irgendeine Handlung an ihm macht. Er heilt ihn nicht einmal. Er spricht zu ihm einen Befehl. Und dieser Befehl ist so verrückt und so unglaublich. Roll deine Matratze zusammen, steh auf und geh. Ich kann doch nicht, ich bin doch krank. Jesus verlangt von diesem Mann, der in seiner Krankheit ja schon so gezeichnet war, dass er sich gar nicht mehr lösen kann. Komm, geh, ich lass dich laufen. Und jetzt wissen Sie, was das ist. So wie Sie es immer wieder aus dem Neuen Testament kennen, aus Ihrem Leben. Wie Jesus verlangt, dass man auf ihn schaut, auf ihn blickt. Schau her. Und ich befehle dir, und wenn er befiehlt, schafft er auch die Kraft, es zu vollbringen. Ich darf Ihnen leider kein Wort geben, das Sie auf sich beziehen könnten, in dem Sinn, dass Sie nie Schmerzen hätten, nie zum Zahnarzt bräuchten, nie die Zeichen des Alters tragen oder nie sterben. Wir haben dieses Jesuswort nicht. Aber wir erleben unfassbare Wunder. Erleben Sie das auch? Wunder, wo uns die Sprache wegbleibt. Wunder der Heilung, der Genesung, was haben wir in der Gemeinde schon erlebt? Sei es bei unheilbaren Krankheiten. Aber wir können Jesus nicht pressen, wir haben aber erlebt, wie sein Wort wirklich die Situation der Kranken total verändert. Und das Allergrößte, das geschieht, wenn plötzlich Menschen auf diesem Krankenlager den Blick über ihre Krankheit hinaus haben, den Frieden Gottes packen, das ewige Leben in den Blick bekommen. Da geht es auf einmal um den Glauben, um das feste Vertrauen zu Jesus. Glaubst du mir, meinem Wort? Wenn er zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich lass dich nicht los. Wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann fangen sie an und erleben auch auf einer schweren Wegstrecke der Verzweiflung, dass der Herr Tag für Tage als ein lebendiger Herr, der mächtig wirkt, vor ihnen hergeht, Noch ein letztes. Es gibt Schlimmeres als Krankheit. Es gab ja nachher turbulente Szenen, als die Frommen den Mann gesehen haben, wie der die Matratze unterm Arm herumträgt. In Israel darf man ja nicht mal am Sabbat eine Aktentasche tragen. Jetzt trägt er seine, das war so eine leichte Matratze unterm Arm. Ja, wie geht denn das? Sie konnten ja nicht begreifen, dass für Jesus das größte Gotteswerk ist, das größte Sabbatwerk, wenn ein verzweifelter Frieden in Gott findet. Und da ruft ihm Jesus dieses Wort zu, das oft sicher missverstanden wurde, sündige hinfort nicht mehr. Ja, hat er denn damals gesündigt und war das doch die Folge der Krankheit? Nein, Jesus sagt, es gibt Schlimmeres als Krankheit. Die Krankheit ist nur ein Teil des Lebens. Das Allerschlimmste ist, wenn man in Zeit und Ewigkeit den Frieden Gottes verliert. Wenn man nur den sichtbaren und fassbaren Dingen nachläuft, ergreife doch das eine, das Not ist, das ist wichtig. Viele von uns haben wunderbare Hilfen Gottes erlebt. Sie haben es aus der vorigen Generation oft in Schilderungen gehört, wenn die Väter noch einmal aus der Kriegsgefangenschaft zurückkamen oder unter den Trümmern ihrer zerbombten Häuser wieder hervorgeklettert sind. Aber haben sie das Leben ergriffen? Die Wunder Gottes waren eindeutig. Es ging ja eigentlich um viel mehr. Und jetzt müsste man das ganze Kapitel 5 noch lesen, wo dann Jesus so wunderbare Worte sagt. Es geht doch für ihn nur darum, dass er dem Vater gehorsam ist. Er will doch nur wirken, was der Vater will. Und alle Menschen sollen den Sohn Jesus ehren. Wer mein Wort hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, der hat jetzt schon das Leben, das unbegrenzte, volle Leben ergriffen, das Leben ohne Resignation, das Leben, das aus der Verzweiflung herausführt. Da gibt's nichts mehr, was uns niederdrücken kann, weil man in der Hand Jesu fest geborgen ist, weil man weiß, ich gehöre Jesus. Wie hat man denn das? Weil man Jesus, dem Sohn Gottes, glaubt, der mein Heiland und Erlöser ist, der mich mit Gott versöhnt. Ja, das ist richtig. Jesus ist nicht nur der Medizinaldirektor zuständig für unsere Leibesünden. Ist auch. Er ist auch der Versöhner, der mit Gott versöhnt, der heute den Himmel aufschließt, der uns aus dem Gericht lösen kann und der uns vom Fluch befreit und der uns heute unter den Segen Gottes stellt. Ganz wunderbar, dass man das erfahren kann, den Herrn, der große Wunder vollbringt. Bei dem Zahnarzt ist es so, dass wenn er dem Kind einen Zahn gezogen hat, dann nimmt er ein Schächtelchen und sagt, jetzt hebst du da deinen Zahn auf. Und das Kind kommt ganz fröhlich nach Hause und sagt, so, das hebe ich mir auf, den Zahn. Er erinnert mich dran an meinen Mut, als ich zum Zahnarzt ging, an das überstandene. Und das Wunder, haben Sie auch so etwas, wie der Geheilte seine Matratze hat? Wissen Sie, dass Jesus das, was Ihnen heute Anlass zur Verzweiflung ist, wegnehmen will? Es ist was ganz Großes, wenn plötzlich diese Verwandlung geschieht. Aus einer grausamen Krankenzeit eine Segenszeit, auch wenn man noch bettlägerig ist, eine Zeit des Friedens und der Geborgenheit. Wir haben einen Gott, der mächtig wirkt, der sich der Verzweifelten annimmt und der mit ihnen redet auf merkwürdige Weise. Aber sein Wort ist es. Darum geht es am Reformationstag. Jesus und sein Wort, dem ich glauben darf, dass ich hören darf und an dieses Wort darf ich mich klammern und Frieden haben. Wissen Sie eigentlich, was das Wort Gottes ist? Das Leib und Seel gesund macht. Einer unserer Entwicklungshelfer von christlichen Fachkräften ist als Mathematikdozent in China an einer Universität und er schrieb in seinem Brief unter vielen Erlebnissen hinten in einem Satz: Am Sonntag gingen wir in den Gottesdienst der Gemeinde am Ort. Es wurden gerade 460 Leute getauft. Dann sagt mein Herr, vielleicht kann der nicht rechnen oder nicht zählen, aber ein Mathematiker, der nicht zählen kann, er hat es wie beim Scheck noch ausgeschrieben, in Klammern 460 in Buchstaben. Er sagt, wir sind nicht bis zum Schluss geblieben, es dauerte uns zu lange. Wissen Sie, wie mächtig Gottes Wort ist? Wenn das im kommunistischen China heute geschieht, was würde geschehen unter uns, wenn wir das Wort Jesu wieder hören? Mit dem Wort Jesu leben, wenn sie so in den Tag hinein starten. Und wenn das Wort Gottes ihr Leben treibt und umwälzt, wenn sie geprägt sind vom Wort Gottes. Dass da Kraft und Leben, Geist und Leben drin ist. Steh auf, nimm deine Matratze und geh hin. Komm, lass das, was dich quält. Und geh, sei ein fröhlicher Zeuge Jesu. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 372. Wir singen vom Lied 372, was Gott tut, das ist wohlgetan, die Verse 1 bis 3. Und dann sage ich, wie es weitergeht. Wir lesen noch die Verse 4, 5 und 6. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Er ist mein Licht und Leben, der mir nichts Böses gönnen kann. Ich will mich ihm ergeben. In Freud und Leid, es kommt die Zeit, da öffentlich erscheinet, wie treulich er es meinet. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Muss ich den Kelch gleich schmecken, der bitter ist nach meinem Wahn, lass ich mich doch nicht schrecken. weil doch zuletzt ich werd ergötzt mit süßem Trost im Herzen, da weichen alle Schmerzen. Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben, es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben, so wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten, drum lass ich ihn nur walten. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du das alles weißt, was uns verzweifelnd macht. Und du leidest mit. Und du bist größer, als was uns bedrängt. Du bist größer als Krankheit, als Bosheit von Menschen, als Unrecht und auch als Verlassensein. Wir wollen dich erkennen und dein Wort hören und erleben und erfahren, wie wir aufstehen können. Nicht versinken in der Not, unseren Weg gehen mit dir, so wie du uns sendest, wie du uns gebrauchst und zum Segen setzt. Und mach uns jetzt auch zu Boten, die andere aufrichten können, anderen Mut zusprechen mit deinem Wort, mit deinem Trost. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld.